eigentlich fast jeden Tag, wer dann für uns so gut das Drehbuch schreibt. Weil es ist ja unglaublich, wie da fast im DDR-Tempo von Tag zu Tag neue Ungeheuerlichkeiten publik werden. Und übrigens auch die Löcher auffüllen, die im Puck-Bericht sind. Der Puck-Bericht sagt praktisch überhaupt, also ein nichtssagendes Sätzchen zu Spitzeln, V-Männern, privaten Zuträgern. Also zum Beispiel zur Zusammenarbeit mit dem früheren Cinchera-Archiv hier in Zürich. Das ist ein weißer Fleck. Es hat nichts drin über den ganzen EMD-Bereich, weil das nicht der Auftrag war dieser ersten Puck, deshalb ja eine zweite Puck fürs EMD. Und es steht nichts drin über die Zusammenarbeit mit den ausländischen Diensten. Da kommt ja jetzt laufend, kommen da Sachen an den Tag. Gestern Abend in der Rundschau eine ganz happige Geschichte, dass eine EMD-Stelle aktiv, gezielt, noch vor weniger als einem Jahr versuchte, die Schweizerische Friedensbewegung und die Schweizerische Journalistinnen- und Journalistenunion zu infiltrieren. Sie haben da eine Gage geboten für jemanden, der dort hätte rumhorchen müssen, was da läuft, und entsprechend Rückmeldungen machen ans EMD. Der Andreas Kohlschütter hatte das bezeugt. Der gleiche Andreas Kohlschütter ist angefragt worden, ob er in Mosambik, er war so vornehm, das Land nicht zu nennen gestern, ob er in Mosambik nicht ganz spezifische Informationen beschaffen könnte auf einer journalistischen Auslandreise. Und die waren derart spezifisch, dass eigentlich keine andere Möglichkeit in Frage kommt, als dass die Informationen für Südafrika bestimmt waren. Es ging offensichtlich darum, dass der Schweizerische Geheimdienst Material wollte, um da dealen zu können. Wobei der Deal über ein Drittland gegangen wäre. Man kann nur spekulieren, dass es sich um Israel handelt. Das ist nicht restlos geklärt. Also jeden Tag kommen neue Enthüllungen dazu und beschleunigen natürlich oder bestimmen jetzt auch diese politische Debatte. Vom Komitee aus versuchen wir, drei zentrale Forderungen durchzusetzen. Die langfristige, die habe ich erwähnt, ganz klar weg mit dieser Schnüffelpolizei. Wir haben nicht die Hoffnung, dass das Parlament in der ersten Märzwoche den Mut finden wird, dieser Forderung zuzustimmen. Wir rechnen damit, dass wir dafür vermutlich eine Volksinitiative lancieren müssen. Die Vorbereitungen sind im Gang. Wir wollen am 10. März, am Ende dieser ersten Sessionswoche, darüber entscheiden, sofern der Text genügend reif ist. Das würde heißen, dass man am 1. Mai mit der Unterschriftensammlung beginnen könnte. Ich vermute, dass wir diese Volksinitiative ziemlich schnell zusammen haben. Selbstverständlich fordern wir eine PUC 2 fürs EMD. Ich gehe jetzt da im Moment nicht auf diese parlamentsrechtliche Diskussion ein, weshalb eine normale GPK, also Geschäftsprüfungskommission, wesentlich weniger Kompetenzen hat als eine PUC. Tatsache ist einfach, dass Freisinn und SVP den Deckel draufhalten wollen, etwas zu verheimlichen haben und sich deshalb gegen eine PUC sträuben und die schlechtere Variante einer GPK versuchen durchzudrücken. Der Entscheid wird in den nächsten Tagen fallen. Aktuell, kurzfristig, die dritte Forderung, volle Akteneinsicht. Was uns jetzt ja zugestanden wird, das sind Fischenkopien. Es ist ganz klar, dass das nicht genügt. Wir wollen unzensurierte Fischen plus die Akten, die Dossiers, die dahinter stehen. Diese Fischen sind ja nicht viel anders als ein Katalogsystem in einer Bibliothek, ein Inhaltsverzeichnis. Das hilft, die eigentlichen Aktenstücke aufzufinden. Allerdings gibt es ganz knappe Zusammenfassungen von diesen Vorfällen auch auf dieser Fische. Unsere Meinung ist, dass wir die volle Akteneinsicht politisch durchzusetzen haben. Musterprozesse, das ist zwar auch richtig und ist gut, wenn das einzelne Leute machen, zum Beispiel eine prominente Gruppe von Kulturschaffenden, aber ob uns dieser Durchbruch gelingt, ist eine politische Frage. Es hat ja auch politisch begonnen. Der Fehler von Arnold Koller, wenn man es von ihm her betrachtet, war vermutlich, dass es ihm im Dezember nicht gelungen ist, die Türe zuzuhalten. Er musste sich einen Spalt öffnen für diese 50 Fischen-Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die einfach so penetrant Einsicht verlangt haben, dass er nach 2 Tagen den Widerstand aufgegeben hat. Seither kann man gleiches Recht für das übrige Schweizer Volk fordern. Und diese Türe, das ist ja inzwischen klar, die kriegen sie nicht mehr zu. Unser Ziel ist es, mindestens 100.000 solche Einsichtsbegehren zusammenzukriegen. Und ich denke, dass vielleicht 30.000, 40.000 davon dann auch Registrierte sind. Wenn diese 30.000, 40.000 abgespiesen werden sollen, bloß mit der Fische, und man verweigert ihnen die Akten, die dahinter stehen, dann ist das in meinen Augen politisch nicht durchzustehen. Das ist eine unmögliche Situation, das wird einen Druck erzeugen, der eben diesen Durchbruch bewirkt. Deshalb propagieren wir im Moment auch eine sehr einfache Variante, um Akteneinsicht zu verlangen. Jetzt in der Zeitung, wo man schön abschreiben kann, ist eine etwas ausführlichere, aber man kann auch ganz simpel einfach sagen, ich verlange Einsicht in alle mich betreffenden Fischen und Akten der politischen Polizei bei Bund, Kantonen und Gemeinden. Es gibt ja ohnehin nachher eine zweite Runde, wo man dann ums volle Akteneinsichtrecht kämpfen muss. Für den Moment ist es wichtig, dass möglichst viele Leute ihre Fischen anfordern. Ich möchte euch auffordern, das selbst zu tun, aber auch in einem Bekanntenkreis zu propagieren. Selbstverständlich fordern wir weiterhin vom Komitee, dass wir nicht um diese Akten betteln müssen. Es ist eine absolut unmögliche Situation. Der Staat hat sich bereit erklärt, uns bis zum 31. März betteln zu lassen. Dabei ist das keine Hohlschuld, das ist eine Bringschuld. Der Staat von sich aus soll gefälligst sämtlichen Fischierten diese Fischen zustellen. Und da gibt es auch keine Deadline, das macht man bei einer Amnestie, bei einem Gnadenakt gibt der Staat eine Frist bekannt. Aber Akteneinsicht ist ein Grundrecht, das allen zusteht, das kann man auch nicht befristen. Falls dann Fragen sind zu diesen Akteneinsichtsgeschichten, kann man ja in der Diskussion darauf Antwort geben. Selbstverständlich steht das allen zu, unabhängig von Wohnsitz und unabhängig von Nationalität. Um den Druck für alle diese drei Forderungen aufzubauen, mobilisieren wir im Moment sehr breit für diese nationale Kundgebung am 3. März. Ich denke, das, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, hat wohl genügend klar gemacht, dass wir nicht auf die Bundesratsparteien, nicht aufs Parlament setzen können. Wir müssen einen Druck von der Straße, von unten organisieren. Wir müssen diese Geschichte selbst in die Hand nehmen. Und ich denke, eine möglichst kraftvolle Kundgebung am 3. März ist ein wichtiger Schritt dazu. Ich möchte euch auffordern, euch zu beteiligen am Verteilen dieses Fischenfritz. Wir haben 300.000 Exemplare gedruckt, weil wir wirklich eine breite Mobilisierung erzielen wollen.
Und zum Stern mal sagen, von dieser Zeitung, dem Fischenfritz hat es im Lora genug zum Abholen und Verteilen vorbeikommen an der Militärstrasse 85 gehen und ein Bündel mitnehmen. Ihr habt das Referat von Jürg Frischknecht gehört an der VSU-Veranstaltung über Staatsschutz und Schnüffelstaat vom 21. Februar an der Uni. Vor dem weiteren beiden Referat jetzt, wie schon in der Einleitung, der Mani Matter aus der Kriminalgeschichte, Abteilung Verfolgungsjagd.
Nach dieser Befragung weiß ich immer so recht, was soll gehen. Da sagt einer, los, ich hätte ihr nicht auch gesehen, der Mann. Auch gegen so coolige, dumme Gespannifle, du etwa 3-4 Mal aufs WC gestiefelt, der ist gerade vorhin zur Tür aus, den müssen wir haben. Wie hat er ausgesehen, welcher Meinung der ist, es der da, wo so ein gelb-violettes Sprägeln zu schielen hat. Nein, er hat ausgesehen, so ungefähr wie eben Verbrecher, so ausgesehen, hingegen daneben, was auffällig war, er hat gelbe Socken angehabt. Da schauen auch die Boden und Löffel verdutzt die Hosenbein. Da sehen sie, dass drei von ihnen eben auch gelbe Socken haben. Da rufen sie auch, verreckt, gebt mir auf die Suche gehen, sollten wir auch schon andere Socken haben, sonst gibt es ein Gestör, wir verwünschen jeden, den wir wollen. Die Socken sind gewechselt, jetzt könnten sie auf oder vor. Da will wieder keiner mehr mit auf Verfolgungsjagd kommen. Der eine redet ein Seil, der andere Pistole, der dritte sollte nortig ein Portemonnaie holen. Darum geht es noch eine Stunde, bis sie endlich gehen können. Darauf stürmen sie, was eigentlich das Wichtigste wäre, was jetzt. Zuerst sollte lachen, der eine sagt, es sei doch kein Spitz. Dem nachzugehen, dann sind sie längstens davon. Sie bleiben doch gescheiter da hier und so. Sind sie doch zurück zu der Wärmestelle und ihren Schnitz. Als ich die Ei fertig hatte, dürfte sie wieder ja so. Wir sind doch auch scheisse, wir sollten eigentlich gehen. Und ganz systematisch den Mörder finden, bis morgen Mittag sollten wir Daumen bringen. Darum sind sie doch in allen Richtungen fort oder vor. Eine so eine Verfolgungsjagd hat doch auch ziemlich einen Reiz. Vor allem, wenn man kann still haben bei jeder Beiz. Und fragen, hat sie einen mit gelben Socken und nachher noch gemütlich eine Stunde bleiben hocken. Der fängt mir zwar niemand, doch eben so geht's.
Weiter im Text zum Thema Schnüffelstaat. Der Franz Gahan, Gewerkschaftssekretär Bau und Holz, erzählt, wie es immer gegangen ist mit dem Berufsverbot an der Uni Zürich.
Ich möchte eigentlich nicht zu detailliert auf meine zwei Fälle der 70er Jahre eintreten. Ich werde das zwar kurz darstellen, weil mir scheint, so in Nostalgie zu machen, das bringt nicht viel, sondern die Frage, die Thorsten gestellt hat, was hat das mit der Uni zu tun, scheint mir viel wichtiger. Jörg hat gesagt, dass der Staatsschutz seit Beginn, seit dem letzten Jahrhundert, immer gegen die Arbeiterbewegung und die Linke gerichtet war. Und wenn man vielleicht das auch ein bisschen historisch anschaut, dann kann man sicher die These aufstellen, dass die Bedrohungsbilder beim Bürgertum sich natürlich auch gewandelt haben. Insofern die Arbeiterbewegung mit Friedensabkommen seit 1937 ein bisschen breiter geworden ist, hat sich natürlich der Schwerpunkt der Bedrohung von Seiten der Bürgerlichen gewandelt und ab 68 sicher sich verlagert stärker auf die Universität. Auf die Universität, die Organisationen hier an der Universität, die Studentenschaft, und in der Folge auch auf die neuen Organisationen, die entstanden sind aus intellektuellen Kreisen, also von den demokratischen Juristen bis zur Vereinigung unabhängiger Ärzte, SJU, also Schweizerische Journalistenunion als neue Gewerkschaft. Ich glaube, man sollte das irgendwie so einbetten, wenn man jetzt auf die konkreten Fälle der 70er Jahre vom Berufsverbot zu sprechen kommt. Die ganzen 70er Jahre, die waren sicher stark geprägt von 1968, also in dieser Zeit, in diesen Jahren, diesen 70er Jahren, bin ich politisch groß geworden hier an der Uni. Da war die Situation ganz anders. Es gab hier Organisationen, die sehr parteipolitisch orientiert waren, also vom Studentenring, den es ja heute noch gibt, Richtung FDP, auf der linken Seite PDA-Ableger, SP-Ableger, Boch-Ableger, RML damals noch als weiteren Ableger. Und in diesem Rahmen hat man eigentlich politisiert, sich auch gegen Mitte der 70er Jahre aufgerafft, zusammen alle diese linken Organisationen die Mehrheit in der Studentenschaft anzustreben. Das hat man dann auch erreicht. Und 1977 wurde ja dann die Studentenschaft abgeschafft, ausgehend von der Einsicht, dass die bürgerlichen Studenten an der Uni nicht mehr zur Mehrheit gelangen könnten. Also nach 58 Jahren, denn die Studentenschaft wurde ja 1919 ins Leben gerufen als Organisation, der alle Studenten und Studentinnen angehören. Und interessant, das nur als kleine Reminiszenz, 1919 war das der Dank des Bürgertums an die bürgerlichen Studenten, weil sie im Generalstreik im November 1918 sich einspannen ließen, um Flugblätter zu verteilen, auch die bürgerlichen Blätter, die ja im Streik nicht gedruckt wurden, sondern Blätter herauszugeben und die unter die Leute zu bringen, bis zu Diensten bei der VBZ, bei der heutigen VBZ. Und das war eigentlich der Dank des Bürgertums an die bürgerlichen Studenten und 1977 war es damit zu Ende. Jetzt in diesen Jahren tauchen auch ziemlich, also einige Fälle von Berufsverboten auf, nicht nur in diesen Jahren, es hat es vorher gegeben, auch nachher, aber irgendwie summiert sich das doch in den Jahren 77, 78, 79. Also Peter Kamber wird ja dann über seinen Fall reden. Es gibt ja den Fall Jordi, der eindeutig auf Überwachung beruht, indem er an einem PDA-Seminar teilgenommen hat. Und dieses PDA-Seminar wurde observiert Es wurde dann gemeldet, der Christian Jordi, der hat da teilgenommen und er bekam dann keine Unterassistenz an der medizinischen Fakultät aufgrund dieser Observierung. 1976 wurde ja das Chinchilla-Archiv aufgedeckt und als eine Person in dieser Zeit, wir hatten natürlich unheimlich Hoffnung, dass vielleicht das schlafende Volk sich ein bisschen aufrichtet, mal herumschaut, mal die Realität ansieht und vielleicht doch sich mobilisieren lässt, dass man gegen diese Spitzelei hier privat etwas unternehmen kann. Leider ist das doch, kann man sagen, in einer bestimmten Zeit versandet. Der große Aufbruch hat leider so nicht stattgefunden. Und ich möchte irgendwie aus diesen Bemerkungen heraus auch unsere Fälle irgendwie da reinbetten. Weil wichtig ist, dass es nachher Berufsverbotsfälle gab, aber wir auch als Linke unfähig waren, gegen die Repression, der Repression etwas entgegenzusetzen. Also es gibt keinen Fall, wo wir nur den minimsten Erfolg gehabt hätten, wo wir einen Entscheid hätten politisch rückgängig machen können. Und mir scheint, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Gut, zu meinen zwei Fällen. Ich wurde 1977 in den kleinen Studentenrat. Das war der quasi, wie will man sagen, die Geschäftsleitung der Studentenschaft, wurde ich da hineingewählt. Und wurde dann vom großen Studentenrat als Vertreter der Studenten in die Hochschulkommission bestellt. Gilgen hat mich dann abgelehnt mit der Begründung, Zitat, das werde unweigerlich zu Konflikten führen, wenn ich Einsitz nehme in die Hochschulkommission. Man hat dann versucht, eine Kampagne auf die Beine zu bringen, um das doch durchzusetzen, weil man ging ja davon aus, die Studentenschaft, die hat das Recht, einen Wahlvorschlag zu machen und die Regierung, die hat diesen Wahlvorschlag zu akzeptieren. Aber wir waren nicht fähig, eine breitere Bewegung ins Leben zu rufen. Es blieb dabei, ich war nicht gewählt, wir mussten einen neuen Vorschlag machen und den haben wir dann durchgebracht, obwohl das ebenso ein Linker war. Und da stellt sich schon einmal die Frage, wieso wurde der akzeptiert und ich kam aus der gleichen politischen Gruppierung, wir beide waren bekannt an der Uni, was für, aufgrund welcher Daten kommt Erziehungsdirektor Gilgen zum Schluss, dass ich jetzt irgendwie speziell konfliktträchtig sei, also das ist eine Frage, die im Raum steht. 1979 dann fand am historischen Seminar ein Seminar von Professor Schaufelberger statt und das ist auch wieder eine spezielle Geschichte. Der wurde ja gegen uns Studenten durchgepaukt von Gilgen 1973, indem er den Lehrstuhl für Militärgeschichte bekam, obwohl das überhaupt keine Priorität war. Wir haben ihn jahrelang boykottiert, also dafür gesorgt, dass möglichst wenige in seinen Vorlesungen reinsitzen, in die Seminarien gehen. Und dann kam der Schlaumeier Schaufelberger auf die Idee, er könnte ja mal ein Thema aufgreifen, das sicher auch die Linke und andere interessieren könnte, und zwar Thema Ordnungsdiensteinsätze der Schweizer Armee. Und das war 6 Jahre nach seiner Berufung, da haben wir uns überlegt, ja bitteschön, was kann man jetzt da machen? Es ist völlig klar, dass da einige Leute hingehen werden und dass der Boykott nicht aufrechtzuerhalten ist. Und dann haben wir den Boykott aufgegeben, haben dort Einsitz genommen, sehr stark mitgearbeitet, und zwar so mitgearbeitet, dass wir zu jeder Arbeit, die irgendeiner seiner Offiziere oder auch die zwei FHD-Frauen, die dort Einsitz nahmen, die geschrieben haben, hat jemand von uns eine Gegenarbeit geschrieben. Das ging dann so, dass am Schluss vom Seminar aus der Vorschlag gekommen ist, ich solle doch ein Tutorat führen und er solle das bewilligen. Schaufelberger hat dann eine Woche Bedenkfrist erbeten, weil wahrscheinlich wollte er ja abklären mit Gilgen, wer lehnt jetzt den Kahannes ab, soll ich das tun oder macht das Erziehungsdirektor Gilgen? Gut, Gilgen, der ließ sich nicht lange bitten, der hat mich dann abgelehnt. Wir haben das Tutorat trotzdem durchgeführt, einfach ohne die paar hundert Franken, die es da gibt. Aber was viel wichtiger ist, ich hatte nachher eine Aussprache und dafür gibt es auch Zeugen, da hat mir Gilgen dann ins Gesicht gesagt, Solange er Erziehungsdirektor sei, werde er dafür sorgen, dass ich nirgends, in keinem Kanton, eine Stelle vom Staat bekomme. Und da haben auch eigentlich auch meine Probleme erst angefangen. Nach Abschluss des Studiums war ich mehr als ein Jahr arbeitslos, obwohl ich jede Woche mehr als 3 Bewerbungen eingereicht habe, in der Privatwirtschaft vor allem, auch bei Zeitungen, für journalistische Tätigkeit, beim Radio und so weiter. Und nirgends, ich kam irgendwie immer in die Grenze, immer in die letzte Auswahl, aber gereicht hat es nie. Und so bin ich halt heute Gewerkschaftssekretär geworden, ein Historiker, Gewerkschaftssekretär. Da fragen mich viele Leute, ja, was macht ein Historiker bei Bau und Holz? Versteht er vom Bauen nichts, vom Schreinen versteht er nichts und so weiter. Gut, ich möchte einfach einen wichtigen Aspekt noch herausnehmen. An der Universität war es die ganze Zeit über in den 70er Jahren so, dass vor allem in den Blättern von Studentenring jeweils die Linken an den Pranger gestellt wurden. Auf der anderen Seite kennen wir von Cincera her, dass er die Szene sehr genau verfolgt hat. Cincera gab ja auch das Blatt Wer, was, wie, wann, wo heraus. Das konnte man im Sozialarchiv bis ungefähr 1980 quartalsweise beziehen und anschauen. Und wenn man da mal drin war, und es waren immer sehr viele Studis auch drin, dann kam man nicht mehr raus. Der hat jedes Flugblatt, das jemand unterzeichnet hat, wurde da feinsäuberlich registriert. Es wurden alle Artikel, die irgendwo im ZS erschienen oder im Konzept, wurden feinsäuberlich registriert. Und daraus zeigt sich schon, dass für die Bürgerlichen, die auch davon ausgehen, die Universität ist eine Kaderschmiede, da bilden wir unsere Elite heraus, dass die natürlich die Universität sehr genau verfolgen und was da passiert und wer sich regt und wie und was für Ideen auftauchen. Wichtig beim Ganzen ist einfach, wir haben versucht, die Berufsverbotsfälle auch publik zu machen, haben auch versucht, Kampagnen auf die Beine zu bringen und mussten dann feststellen, dass auch an der Universität gegen Ende 70er Jahre das Interesse nicht mehr so ungemein groß war und dass man eben in keinem einzigen Fall irgendeinen Entscheid hat rückgängig machen können. Und ich finde, das ist entscheidend, weil ich auch im persönlichen Bekanntenkreis einige kenne, die in dieser Zeit hier studiert haben und die sich dann geduckt haben und gesagt haben, ja bitte, Flugblätter kann ich noch verteilen, aber meinen Namen geben will ich nicht, ich will nicht irgendwo profiliert auftreten, sondern man hat dann immer einfach einzelne Personen immer weniger an die Spitze gestellt. Und das ist natürlich eine schlechte Entwicklung. Also letztendlich wurde das Ziel sicher erreicht, die Leute mundtot zu machen. Zum Glück gibt es eben immer so und so viele Hunderte, die das nicht zulassen. Aber das scheint mir doch der wichtige Aspekt zu sein, dass über solche Repressionsfälle sehr viele abgeschreckt werden und dann keine große politische Bewegung möglich wird. Ich muss sagen, nach den Vorkommnissen die letzten 3 Monate habe ich erstmals wieder eine große Hoffnung, dass es möglich wird, dass man wirklich politisch in diesen Fragen einen Schritt weiterkommt. Und deshalb ist es völlig klar, nicht nur für mich, also ich versuche auch im Gewerkschaftskuchen zu mobilisieren, dass jeder und jede, die auf sich etwas hält, am 3. März in Bern anzutreffen ist. Damit möchte ich vorläufig schließen.
Sing a song. Don't start to run. They've got you good. think and what you say. They try to look inside your head. You're in a cage until you're dead. You never say what you feel. You're like a dog in a wheel. Whatever you say, whatever you do, Angel X is watching you. Whatever you say, whatever you do, Angel X is watching you.
Nach dem Franz Gahan und nach den Toten Hosen mit dem Titel Agent X. Jetzt noch das letzte Referat von der VSU-Veranstaltung vom 21. Februar zum Thema Schnüffelstaat. Es ist der Peter Kamber, Historiker und freier Journalist, der auch selber hat müssen erfahren, dass es schwieriger ist, einen Job zu finden, wenn man in den Akten vom Staatsschutz registriert ist.
Ich möchte eigentlich da anknüpfen, wo Franz Gahan geendet hat. Die Repression trifft stets nur Einzelne, aber sie zielt auf alle. Der Zweck besteht darin, dass eben die Leute spuren. Und ich glaube, im jetzigen Augenblick sind es vor allem drei Fragen, die hier im Rahmen der Universität aktuell sind. Zum einen betrifft dies den Zeitpunkt, von dem an die kantonalen Behörden Stellenbewerber zu überprüfen begann. Im Tagesanzeiger vom 16. Februar wurde die Antwort auf eine Interpellation im Kantonsrat verlesen. Und zwar hieß es da, es gebe seit dem 25. August 1982 eine Weisung, wonach Stellenbewerber durch die Kantonspolizei auf extrempolitische Betätigung überprüft werden sollten. Ich glaube, unsere Fälle, und neben uns beiden gab es manche andere, zeigen, dass zumindest bei der Erziehungsdirektion schon Mitte der 70er Jahre damit begonnen wurde, Kandidaten und Kandidatinnen zu überprüfen. Es steht zu hoffen, dass in diesen Tagen eben in der ED keine Akten auf die Seite geschafft werden. Meine ehemalige Frau, sie ist Ergotherapeutin, sie hatte einmal eine Patientin, die im in der ED arbeitete, und sie erzählte ihr, dass es da so Karteikästen gäbe, also so Fischen mit so Reitern drauf, so schwarzen Reitern für eben Lehrer, die nicht mehr angestellt würden, oder Assistenten und so weiter. Hoffentlich werden